Eine Dosis Medizin. Der Podcast.
Heute bin ich hier mit dem Dr. Arno Raupach in der Gemeinschaftspraxis Magdibad. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Könntest du dich bitte einmal vorstellen?
Ja, Maxi, Mensch, ich freue mich, dass du gekommen bist und die Interesse hast, uns hier zu besuchen in der Gemeinschaftspraxis meiner Frau und mir in Magdibad, wo wir jetzt zusammen seit 2006 tätig sind. Mein Name selber ist Arno Raupach, ich bin jetzt 50 Jahre gerade alt geworden und bin als Arzt niedergelassen hier in Magdibad seit 2006 und habe meine Ausbildung im Studium 1995 angefangen. Über den Weg werden wir ja gleich wahrscheinlich noch mal ein bisschen reden und freue mich, dass du Interesse hast, hier mal reinzuschnuppern und das Umfeld hier kennenzulernen in einer Praxis.
Dann kommen wir gleich zur ersten Frage, und zwar, woher kam denn das Interesse an der Medizin?
Mein Vater war 30 Jahre lang hier selbst als Arzt tätig, sozusagen unser Vorgänger. Ich habe sozusagen aus Kind von Kindesbeinen an die Medizin eng mitbekommen. Wir hatten auch zu Hause immer ein Sprechzimmer. Mein Vater hat mich auch zu den Hausbesuchen immer mitgenommen und hat auch mit viel Interesse mir das immer weitergegeben und mich eingebunden in die ein oder andere Besonderheiten, die es in der Medizin gab. Es wurde natürlich auch in den Gesprächen am Tisch vielen immer wieder mal so, zwar nicht namentlich genannte, aber Fälle, wo man diskutiert hat. Und die Vielfältigkeit in der Medizin, die haben wir halt praktisch von Kindesbeinen an gelebt, sodass dann auch bei mir die Interesse geweckt worden ist, dieses Fach weiter zu verfolgen. Ich habe dazu aber dann, bevor ich ins Studium gekommen bin, auch wirklich geguckt, ist das was für mich? Habe dann Praktika gemacht, bin ins Krankenhaus gegangen, habe Pflegepraktikum gemacht und habe wirklich so in deinem Alter jetzt halt geguckt, ist das was wirklich, komme ich damit zurecht? Was ist der Eindruck der anderen Menschen, wie ich mich anstelle? Und das hat mich eigentlich dann motiviert, doch den Weg weiter zu bestreiten.
Wie war denn der Ausbildungsweg vom Studium aus zur eigenen Gemeinschaftspraxis?
An erster Stelle musste das überstehen, was ihr jetzt gerade auch noch vor euch habt, nämlich das Abitur. Am besten so gut wie möglich. Das war bei mir leider nicht der Fall. Also seid tapfer, es geht auch mit nicht einem Einser-Abitur ins Medizinstudium zu kommen. Bei mir war es tatsächlich so, ich kam erstmal über einen sogenannten Teilzeitstudienplatz ins Studium, hatte vorher, weil ich noch zur Bundeswehr musste, auch die Offiziersprüfung bestanden, hätte also über die Bundeswehr studieren können. Da wirst du dann freigestellt und hättest praktisch an der Freien Uni studieren können und bist angestellt bei der Bundeswehr. Das konnte ich aber dann umgehen, indem ich diesen Teilzeitstudienplatz bekommen habe und habe in München angefangen, die erste Semester dort zu studieren und habe dann das große, große Glück gehabt, eben einen Vollzeitstudienplatz in Würzburg zu bekommen, wo ich meine Frau dann auch am ersten Tag bereits kennengelernt habe. Also wir haben das Studium wirklich auch schon zusammen durchgezogen. Ja, das Studium sind halt einfach 6-7 Jahre, musst du ungefähr rechnen, bis du dann in die Assistenzarztzeit gehst. Das war dann bei uns 2002. Wir hatten das Glück, an einer damals kleineren Klinik in Niedersachsen unsere Ausbildung zu machen. Ein sehr familiärer Betrieb, wo wir ganz, ganz viel lernen durften und auch entsprechend gefördert wurden, um schnell alles Mögliche machen zu können. Und davon profitiert man natürlich heute noch, weil das so einfach die Grundbasis war, dann so eine allgemeinmedizinische Praxis in der vollen Breite zu besetzen, die Themen. Wir haben das Studium unbedingt genutzt, und das solltet ihr unbedingt auch machen, nicht nur Freizeit zu genießen und Spaß zu haben, sondern wir sind ganz viel ins Ausland gereist und wir haben Auslandspraktika machen müssen und auch gemacht. Wir haben geschaut, dass wir wirklich Afrika und dergleichen, Papua-Neuguinea waren wir, weil da halt einfach andere Ausbildungswege sind, du siehst andere Erkrankungsbilder und du erlebst natürlich, wenn du dann später mal irgendwo in deinem eigenen Betrieb bist, hast du nicht mehr die Möglichkeiten, da auszureisen und sowas zu erleben. Also wirklich diese 7 Jahre wirklich nutzen, Studium wirklich breit sich zu informieren und so viel mitzunehmen wie nur möglich. Studium heißt ja auch, sich selbst bemühen, um die Ausbildung, auch viele Extrakurse zu besuchen, um dann wirklich breit ausgebildet in den Alltag zu gehen. Das war bei uns dann 2002, nach Abschluss des Examens, in diese Klinik zu gehen. Eine Facharztausbildung dauert heute ganz unterschiedlich, was man machen möchte, aber eigentlich kannst du sagen 5 Jahre noch einmal, also die musst du noch einmal dran setzen. Davon in der Masse eigentlich 3,5, 4 Jahre in der Klinik. Den Rest kann man dann schon draußen in der Niederlassung, in einem Betrieb wie bei uns, wir sind auch ein Ausbildungsbetrieb, dann sozusagen absolvieren und dann deine Facharztprüfung machen. Und dann kannst du dich selbst und frei selbstständig niederlassen sozusagen.
Ja. Gibt es staatliche Kontrollen für die Praxis und die Mitarbeiter?
Also direkt staatliche Kontrollen gibt es in dem Sinn nicht. Es gibt, ich möchte mal sagen, in Vertretung des Staates gibt es Institutionen, die uns praktisch kontrollieren und jetzt im Falle auch der Niederlassung kontrollieren, sodass in bestimmten Gebieten können nur eine bestimmte Zahl von Ärzten anwesend sein. Also es können jetzt nicht hier in Markt-Wiebert und Scheinfeld 20 Ärzte auf einen Haufen sitzen. Das ist also streng kontrolliert und reglementiert und wird natürlich auch deine Niederlassung und Niederlassungsbefähigung streng kontrolliert. Und das sind die sogenannten kassenärztlichen Vereinigungen, die uns sozusagen vertreten. Die Krankenkassen wiederum sind ja die Versorgungsträger der Basis sozusagen und die kassenärztlichen Vereinigungen vertreten uns wiederum gegenüber der Krankenkassen. Und die kassenärztlichen Vereinigungen, die sind praktisch das Stellorgan, die über Niederlassungen, über die Zahl von Ärzten, welche Fachrichtungen auch uns regulieren und die haben auch eine Überprüfungsberechtigung, machen sie auch regelmäßig. Zum Beispiel, wir machen hier in der Praxis auch Ultraschalluntersuchungen. Dazu musst du dich qualifizieren erstmal. Du musst auch regelmäßig Prüfungen vorweisen. Du musst auch Punkte sammeln in bestimmten Zeitabschnitten, um überhaupt deine Niederlassung beizubehalten. Also es ist nicht so, du lässt dich hier nieder und dann war es das, sondern musst wirklich ständig dabei bleiben, sonst können die die Niederlassung auch wieder wegnehmen. Die kontrollieren Räumlichkeiten, die kontrollieren alles um deine Ausbildung. Da gibt es auch noch die Bayerische Landesärztekammer, die als Regularium auch juristisch dahinter steht. Die Mitarbeiter selber, da ist mehr das Gesundheitsamt noch, was auch in diesem pseudostaatlich-rechtlichen Akt eingebunden sind, sind die Regularien oder die Institutionen, die dann sozusagen auch Mitarbeiter prüfen, Untersuchungen veranlassen können, könnten, muss man sagen. Und ansonsten bist du natürlich in allem selbst verantwortlich, obwohl du, nach dem, was ich gerade erläutert habe, eigentlich eine Scheinselbstständigkeit hast. Also wir sind auf die Gelder der Kassen angewiesen, die aber reglementiert sind. Also du kannst nicht unendlich Geld hier verdienen, leider, aber lasst euch deswegen nicht abhalten, nicht Medizin zu studieren, aber wirklich reich werden, dann müsst ihr was anderes einfallen lassen. Wir sind also sehr reglementiert in dem, was wir verdienen. Das sind sogenannte Budgets, heißt das Ganze. Und da sind eben auch wieder Kontrollinstanzen dahinter, die sowas regulieren. Übergeordnet ist das Ganze über Deutschland natürlich organisiert. Wir sind hier in Bayern über München und Nürnberg, über die Bayerische Landesärztekammer und die kassenärztlichen Vereinigungen kontrolliert und überwacht. Und das ist auch in Regelmäßigkeit steht da dahinter, wie gerade schon gesagt mit dem Ultraschall, wo du regelmäßig Dinge nachweisen musst. Und das ist ein Beispiel nur von wenigen Dingen. Und das sind so die Sachen, die du halt dann in deiner Freizeit noch erledigen darfst. Nach 12 Stunden Arbeit darfst du dich mit sowas beschäftigen. Aber lasst euch trotzdem deswegen nicht verdrießen.
Wann darf denn ein Arzt einen Patienten ablehnen und wann muss er ihn behandeln?
Eine Ablehnung eines Patienten geht, zumindest wenn du in einem Kassenversicherungssystem arbeitest, so wie wir es hier auch tun, eigentlich überhaupt nicht ablehnen. Man muss vielleicht unterscheiden, ist es eine Akutbehandlung oder ist es eine Dauerbehandlung eines Patienten, und da darfst du natürlich dir schon die Freiheit nehmen, einen Patienten auch abzulehnen. Akut musst du, und das ist auch gesetzlich so, musst du behandeln, und das ist, dafür sind wir Ärzte und das machen wir auch, egal ob dir die Schnauze quält oder nicht oder ob das ein Mensch ist, der dir schon viel Böses getan hat oder nicht. Und es passiert nicht nur Schönes, interpersonell und im menschlichen Bereich wirst du schon häufig auch sehr verletzt und du möchtest bestimmte Patienten nicht behandeln, aber im Notfall musst du immer. In einer Dauerbehandlung kannst du Patienten, darfst du schon ablehnen, muss man sagen, wenn einfach das Patientenverhältnis derart gestört ist. Und das ist ja ein sehr sensibler Beruf, wo man sehr offen und ehrlich miteinander reden muss und sehr vertrauensvoll miteinander reden muss. Und da gehören zwei Parteien dazu. Da gehört der Patient dazu und da gehörst du als Arzt dazu. Und wenn du merkst, das Verhältnis passt einfach nicht, darf man schon sagen, pass auf, das klappt einfach mit uns nicht. So beim Psychotherapeuten genauso, und das ist ein Recht, das dürfen wir uns schon nehmen. Die privatärztlichen tätigen Ärzte ja ohnehin, weil die unterliegen überhaupt keinen Regularien, die unterliegen halt einer gewissen Vergütungsvereinbarung, aber da kann sich sozusagen jeder aussuchen, was er will, in Anführungszeichen. Aber das Gros, um das Gros der Gesellschaft abzudecken, ist unser, muss ich auch sagen, gutes kassenversicherungspflichtiges System schon eine immens gute Basis, dass unsere Leute versorgt sind.
Was darf ein Arzt alles in deiner Position verschreiben und kann es irgendwelche Konsequenzen für dich geben?
Hier unterliegen wir ganz klaren Regularien. Es gibt pharmakologische Listen, wo Medikamente aufgelistet sind, die verordnet werden dürfen und auch müssen. Es gibt, muss man unterscheiden, es gibt ja freiverkäufliche Produkte, die sind sozusagen frei von einer Verschreibungspflichtigkeit, und dann gibt es eben die Verschreibungspflicht, zwei Formen der Verschreibungspflichtigkeit, die ein Arzt halt ja rechtfertigen muss, sowohl natürlich in seiner medizinischen Funktion und Arbeit und des Patienten gegenüber, auch dem Patienten natürlich erläutern muss. Auf der anderen Seite müssen wir auch diese Verordnungen regelmäßig rechtfertigen gegenüber den Krankenkassen. Also da rutschst du ganz schnell in sogenannte Regressionsgefahren, dass ein Regress ausgesprochen wird, wo du dich dann erklären musst, warum und weshalb du sowas verordnet hast. Wie gesagt, auch hier die Regularien ganz hoch gesetzt, aber im Wesentlichen gibt es ja Standardmedikamente. Also ich würde mal sagen, unser Portfolio in der Allgemeinmedizin sind 300-500 Medikamente, mit denen du arbeitest, die du dann auch im Detail kennst. Du musst natürlich die Wirkung natürlich erstmal kennen, warum verordnest du es, musst du auch dem Patienten auch wirklich darlegen, auch die Nebenwirkungen, auch die Interaktionen musst du dahinter wissen, was du tust. Und deswegen ist eine Verschreibungspflichtigkeit als Grundlage. Ja, und natürlich auch heute ganz spannend, das habt ihr bestimmt auch in einem eurer Portfolios, das Thema Cannabis heute, was verordnet werden kann. Man muss es nicht mehr illegal irgendwo sich auf dem Schulhof besorgen. Aber auch hier sind Regularien natürlich ganz klar gegeben und das kann nicht jeder bekommen. Aber auch sowas geht heutzutage, weil man wirklich weiß, mit diesem Naturprodukt kannst du Menschen gerade bei chronischen Schmerzen sehr, sehr gute helfen. Ja. Speziell noch vielleicht zu nennen, es gibt die sogenannten Betäubungsmittelrezepte. Das sind noch einmal spezielle Verordnungen. Das sind diese ganzen Opiate, also Morphin kennt ihr vielleicht schon in der Schule, in der Schmerztherapie, und da gibt es auch bei ADHS und dergleichen, also so Aufmerksamkeitsstörungen, gibt es Medikamente, die unterliegen dem sogenannten Betäubungsmittelrezept. Da musst du dich halt melden bei einem Institut, dem BfArM. Da bekommst du eine eigene Nummer und musst auch bestimmte Regularien in der Verordnung einhalten, auch in der Dokumentationspflicht und auch in der Aufbewahrungspflicht. Da gibt es tatsächlich noch Papier auch, was wir aufbewahren müssen und lagern müssen für einen bestimmten Zeitraum. Und das betrifft aber dann nur die sogenannten Betäubungsmittel.
Was war denn das kurioseste Erlebnis in deiner Berufslaufbahn?
Ja, ach Gott, über die Zeit, die wir hier in der Praxis sind und Klinikerfahrung haben, können wir über ganz, ganz viel witzige, kuriose Geschichten erzählen. Wir haben hier ungefähr 100 bis 200 Patienten am Tag, die hier irgendwo in der Rezeption Kontakt suchen und Hilfe suchen oder irgendwas brauchen. Insofern passiert ständig irgendwas, über was man wirklich auch sich köstlich amüsieren kann. Und das ist auch das Wichtige, man muss auch in dem Beruf dann wirklich auch mal mit dem Patienten zusammen mit viel lachen können, auch wenn man viel Schicksalshaftes und viel Trauriges erlebt, muss man sagen. Und insofern freuen wir uns, dass auch immer wieder was Witziges passiert. Du musst auch mit Patienten zurechtkommen, die täglich meinen, sie müssen in die Praxis kommen. Das gibt es natürlich auch. Und dann sind natürlich dadurch, dass die Menschen natürlich nicht alle Latein gehabt haben oder sich mit der Fachsprache auskennen, kommt es immer wieder mal natürlich zu Versprechern, die natürlich nett sind und witzig sind. Und wenn jemand sagt, ich brauche mal eine Fischertherapie und meint damit eine Physiotherapie, also eine krankengymnastische Behandlung, dann musst du erst mal draufkommen. Oder meine Frau, die aus Norddeutschland gebürtig kommt und der Patient sitzt ja hier in Franken vor ihr und möchte das Bein untersucht haben, weil er da ein Problem hat. Und sie schaut sich das ganze Bein an und dabei hat er am Zehen oder am Fuß was. Also das fränkische Bein ist halt, der fränkische Fuß ist halt das ganze Bein sozusagen. oder wenn der Patient meint, habe ihm erklärt, ich hätte da Werterhöhungen im Labor festgestellt und er meinte dazu nur, er hätte gestern einen Getränkeunfall gehabt. Muss ich auch immer gern drüber lachen. Oder ich muss mal zum Doc, hab Urin im Blut. was soll da die Mädels vorne mit anfangen? Oder wenn einer kommt, er möchte seine erotische Schwungmasse mal vorführen, dann meint er halt, er ist halt so adipös gebaut und braucht dazu noch seinen Brunstbeschleuniger. Das ist bei Herzinsuffizienz sozusagen die Wassertabletten. Also meine Frau tut sich doch schwerer als ich, manche fränkische Verklausulitäten zu verstehen am Ende des Tages. Und trotzdem, das Schöne ist, man kann auch manchmal mit dem Patienten über solche Dinge lachen und er nimmt es ja nicht übel. Also am Ende des Podcasts danke ich dir, Maxim, ganz herzlich fürs Kommen, für die Interesse. Coole Sache, dass ihr auch in der Schule sowas mittlerweile machen müsst. Wir haben sowas früher auf Schreibmaschinen tippen müssen, unsere Referate, und dann mit Overhead-Projektor abstrahlen müssen. Also vielen Dank für dein Kommen. Euch allen alles Gute. Macht euren Weg, nehmt eure Interessen in die Hand. Es gibt immer Wege, lasst euch von irgendwelchen Noten oder NCs oder sowas nicht abhalten. Es gibt immer Wege, sein Ziel zu erreichen. Und darauf, ja, auf dem Weg wünsche ich euch alles Gute und das macht ihr schon.
Ich bedanke mich natürlich auch nochmal herzlichst für den gemeinsamen Podcast und hoffe, dass ich unseren Mitschülern einen weiten Einblick in deine Arbeit schildern konnte. Lass den Kopf nicht hängen bei schlechten Noten und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge, eine Dosis Medizin.